Dreierkette, VBA, Fußball-Talk ist wieder da. Dreierkette, VBA.
Ich blicke in leere Gesichter. Aha. Ja. Auf einmal braucht man mich doch wieder, oder was? Hier letzte Woche noch große Klappe. Wir brauchen den Walle gar nicht, wir brauchen keinen Moderator. Und jetzt soll ich das wieder machen, oder wie? Hier bin ich für euren Scheiß da, ihr Arschgeigen.
Heulst, hallo. Heulst du jetzt?
Das nenne ich mal eine Begrüßung auf jeden Fall nach Mars.
Ja, ich sag es euch. Nö, das fand ich nicht gut letzte Woche. Hat mir gar nicht gut gefallen.
Was hat dir denn nicht gut gefallen, mein Schatz?
Da hat die Essenz gefehlt einfach. Sag ich ja nur.
Nee, ich hab Lob bekommen dafür, dass die Folge letzte Woche wirklich organisch war, gut gelaufen ist. Es hat sich viele haben geschrieben, es hat sich angefühlt wie ein.
Sag ich dir mal, so Hörer brauchen wir nicht. Nee, könnt ihr gleich alle wieder ausschalten, könnt ihr wieder gehen. Euch wollen wir hier gar nicht haben. Leute, ich sag's euch, ich hab's gerade schon gesagt, ich hab heute eine Zündschnur wie Sané gegen Österreich, sag ich euch.
Ja, wie gesagt, nee, wir wurden einfach dafür gelobt, dass es letzte Woche so schön war, wie zwei Kumpels in der Kneipe sich unterhalten zuhören.
Ja, schön, dass jetzt hier dann ein dritter Fremdkörper wieder dabei ist. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend, falls ihr es nicht merkt. Ich habe einen Jetlag, ich habe 3 Stunden geschlafen. Es war ein schöner Tag auf der Arbeit, hat Spaß gemacht. Noah, Brian, ich begrüße dich auch erstmal. Guten Tag, habe ich dich jetzt verschreckt?
Alles gut, ich bin ja schon einiges von dir gewohnt, so lange kenne ich dich ja schon. Und was geht? Schön, dich zu hören. Schön auch, dass wir wieder zu dritt sind. Ich glaube, das ist schon auch die Grundlage unseres Podcasts, ne? Letztendlich. Mm-hmm.
Hoffe ich doch wohl.
Nein, aber mal ehrlich, das war auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Aber ich bin irgendwie doch jedes Mal erfreut, uns drei zu haben, weil ich finde dann auch die Perspektiven immer noch sich mehr unterscheiden und so.
Ja, Brian, gefallen die Erfahrungen zu zweit, aber am Ende des Tages ist er doch eher ein Mann für Dreier, ne?
Cut hier.
Oh Leute, ey, ich sage es euch, ihr merkt es. Mein Gehirn ist ganz arg leer. Das tut mir wirklich sehr leid. Wie geht's euch denn? Habe ich was verpasst?
Nicht viel, aber wie es mir geht, ich merke es bei mir baut sich gerade eine Männergrippe auf, mit Abstand das Schlimmste an dem, was man erkranken kann. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber ich merke so hinter den Augen, ein bisschen an der Nase, so, boah, ich muss aufpassen, ansonsten droht es alles hier zu kippen, aber ansonsten alles top, mich freut sehr, dich hier zu haben, Walle natürlich letzte Woche, war schön mit Noah, aber zu dritt ist es noch am besten, so wie Noah gerade seine Vorliebe für Dreier verkündet hat. Ich habe es auch am liebsten, wenn wir zu dritt sind.
Vorliebe für Dreierketten. Nicht im fußballerischen Sinne. Naja, aber ich freue mich auf jeden Fall. Ich glaube, auch deine, sagen wir mal, dein Blickwinkel hat auch ein paar Mal gefehlt, muss ich ehrlich sagen.
Mhm. Du meinst der Blickwinkel vom Relegationsplatz, zweite Bundesliga.
Ich meine, man muss ja schon auch sagen, dass du in gewisser Maßen ja auch eigentlich gerade trainiert wirst, massiven Druck auszuhalten. Und massive Enttäuschungen zu ertragen. Und ich glaube, das ist
und
schon...
Und Schalke-Fan bin ich auch noch.
Und Schalke-Fan seit 20 Jahren zu sein. Da muss man eigentlich auch schon ein richtig dickes Fell haben mittlerweile. Ne?
Ganz kurz. Ich würde sagen, nicht so ganz. Also als Schalke-Fan hast du in den letzten 4 Jahren ein ziemlich dickes Fell entwickelt, aber die ersten 20 Jahre deines Fantums, Walle, waren als Schalke-Fan doch nicht kacke, oder doch?
Man muss ja immer der Vollständigkeit, also muss ich mich ja ehrlich machen, ich war ja bis zu meinem 10. Lebensjahr, war ich ja abtrünnig. Ich musste ja erst auf den richtigen Weg geführt werden. Also ich bin tatsächlich erst seit 15 Jahren Anhänger der Königsblauen. Ich muss aber sagen, ich muss Hannes ein Stück weit recht geben. Ich glaube, man verteufelt immer nur die Geschichte von Schalke, so als wäre alles so schlimm gewesen, weil man halt immer viel zu hohe Erwartungen hatte. So natürlich mit 2001 und so Geschichten, das waren schon happige Jahre dabei, aber eigentlich an sich kann man sich nicht am Erfolg gemessen jetzt eigentlich nicht so wirklich beschweren. Das waren natürlich keine Titel dabei, aber alles gut. Ich will eigentlich auch gar nicht hier über Fußball reden, Leute. Wir sind doch im Intro. Ich weiß gar nicht, wir wollten uns doch eigentlich anderweitig hier beschäftigen, die ersten paar Minuten, damit wir auch nicht fußballaffine HörerInnen begeistern können. Und ich glaube, Noah hat da was in der Tasche dabei.
Ja, ich wollte euch fragen, ob ihr Wetten, dass gesehen habt am Donnerstag. Am Samstag.
In Anbetracht der Tatsache, dass ich ja heute einen Jetlag habe, diesem Ganzen geht voraus, dass ich Samstagabend im Flieger saß. Also nein, ich habe es leider nicht gesehen, aber ich habe mir sozusagen auf Social Media die Highlights angeschaut.
Die Highlights gegeben.
Tommys Highlights.
Ja, war auf jeden Fall eine wilde Show. Hannes, hast du es gesehen?
Es gibt so ein paar Sachen, die meinem deutschen Integrationskurs gefehlt haben. Eins ist die Vorliebe zu Fahrrädern und Nummer zwei ist Tatort und Nummer drei ist Wetten, dass. Ich habe es in meinem Leben einmal geschaut. Ich wusste gar nicht, dass Thomas Gottschalk sich verabschiedet. Und so wie Walle habe ich auch die Highlights beziehungsweise der kurze Beef mit Shirin David und so Sachen, die habe ich mir auf Social Media gegeben.
Ja, man muss ja sagen, also ich weiß nicht, wie es bei dir, Walle, ist, aber für mich war Samstagabend, wenn Wetten, dass kam, schon ein Pflichtprogramm auf jeden Fall.
Ja, natürlich, natürlich. Also von klein auf immer im Schlafanzug mit Zähne geputzt durfte man schauen, damit man sofort danach ins Bett geht, wenn es vorbei ist. Es war ein Familiending, Hannes ist wirklich deutsches Kulturgut. Verstehe ich aber auch, weil in Ecuador lief das ja auch zu einer ganz anderen Uhrzeit. Deshalb kann ich mir auch vorstellen, dass da gar nicht so der Wetten, dass Vibe aufkommt.
Aber tatsächlich war es bei mir auch so, dass ich dann mich teilweise zwischen Sportschau und Wetten, dass entscheiden musste, weil das wäre ja dann um 18.30 Uhr bis 20 Uhr und direkt danach Wetten, dass. Das heißt, es wären 5-6 Stunden am Fernsehen am Stück gewesen und dann musste ich mich entscheiden, ob ich lieber Sportschau oder Wetten, dass schauen dürfte.
Und nur als kleine Ergänzung für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, was Walle gerade beschrieben hat, Zähne putzend im Schlafanzug Wetten, dass schauen. Er war damals 19. Das hat seine Mama erzählt, dass wir das letzte in Ulm waren.
Das machen wir heute noch so. Wenn ich jetzt daheim gewesen wäre, dann hätte ich das wieder so gemacht. Und es ist einfach ein Ding der Gemütlichkeit, ne? Es gehört halt auch ein bisschen dazu. Hannes, man muss dazu sagen, du hast jetzt nicht so viel verpasst. Tommy hat sich jetzt bereits schon zum dritten Mal, glaube ich, offiziell verabschiedet. Also da wird auch wieder ein Comeback des Comebacks kommen.
Ich glaube nicht.
Also das war wirklich, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Hannes, aber Brian, ja, auf jeden Fall. Also die letzten Worte, eigentlich ein bisschen traurig für die Karriere, die er hatte und für das, was er für das deutsche Fernsehen war, eigentlich waren die letzten Worte dafür in Anbetracht der Tatsache.
Enttäuschend.
Sehr traurig. Ja.
Es war enttäuschend. Er hat mehr oder weniger gesagt, dass seine Meinung gecancelt wird und das vor 12 Millionen Zuschauern im Hauptprogramm Samstagabend, das sozusagen ist schon, ja, man muss schon sagen, eigentlich fast schon deplatziert und vor allem im Anbetracht der würdevollen Verabschiedung, die Show definitiv war, abgesehen von den Fehlern und abgesehen von, also sprachlichen Fehlern, abgesehen von ein bisschen, sagen wir mal, Altherrenhumor und ein bisschen Sexismus, klar.
Auch und Matthias Schweighöfer, Matthias Schweinsteiger.
Ja, genau. Es war eigentlich schon eigentlich eine ganz nette Show. Die Wetten waren ganz lustig und die Witze waren teilweise ganz lustig. Also es war für eine Wetten-Das-Show ganz in Ordnung. Aber das war dann ein bisschen schade und auch Frank Elstner hat einen sehr tollen Endsatz praktisch gesagt, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, also dieser Wetten-Das-Begründer eigentlich und der erste Moderator, der ist ja an Parkinson erkrankt, aber war auch ein Publikum, hat auch einen ganz schönen Abschied gemacht. Danach ist dann Tommy mit Bagger und Mike Krüger verabschiedet worden, das war auch irgendwie ganz geil. Also Bagger kam dann reingefahren, auf dem Bagger saß Mike Krüger einfach, das ist auch so geil. Und dann Tommy in der Baggerschaufel wurde dann rausgetragen. Also es war irgendwie dann auch wieder geil, aber eben sowas trübt dann so ein bisschen diese Show, muss man sagen.
Aber ich liebe die fragenden Blicke von Hannes im Gesicht. Who the fuck is Mike Krüger?
Also wer Mike Krüger ist, juckt mich jetzt an der Stelle auch nicht. Das Einzige, was ich von Wetten, das weiß, ist einmal, Gottschalk hat sich zu Blackfacing bekannt und meinte, er hat dann auch gespürt, was es ist, ein afroamerikanischer Mensch zu sein.
Kurz, stopp, das war nicht bei Wetten, dass, das war im Rahmen einer anderen
Sendung. Also er als Thomas Gottschalk, also das weiß ich von ihm. So. Irgendein Bre hat versucht, über Autos zu springen und ist jetzt querschnittsgelähmt. genau, nee, aber was ich sage,
eigentlich so lustig, muss ich ehrlich sagen.
Bezüglich des Comebacks, du hast es angesprochen, dieser Altherrenhumor, du hast in Deutschland noch genug Leute, die diesen Humor, diese Art von Humor mögen und immer mehr vermissen werden im deutschen Fernsehen.
Natürlich.
Ich glaube schon, dass ein Comeback machen könnte mit einer großen Audienz.
Es geht gar nicht darum, dass es ein Comeback kommt. Also ich glaube nicht, dass es ein Comeback gibt, ehrlich gesagt. Ich glaube einfach, dass die Show vielleicht weiterläuft mit einem anderen Moderator, kann ich mir vorstellen.
Ja klar, Markus Lanz.
Ich glaube auch nicht Markus Lanz, aber ihr müsst euch mal die Quoten anschauen, die diese Shows haben, einmal im Jahr. Die haben teilweise 45% Anteil am Fernseh anschauen. Also ich glaube, 12 Millionen haben zugeschaut wieder. Also es war wirklich, ist wirklich krass. Und vor allem, ich finde, das Interessante ist ja gerade in Zeiten, wo die Unterhaltung durch die Social-Media-Sachen ganz anders, also viel, viel kürzer und viel schnelllebiger ist, ist gerade so eine Show irgendwie ganz mal irgendwie was ganz anderes eigentlich, was man gar nicht mehr so hat, dass irgendwie mehrere Stunden lang praktisch eigentlich sehr langsam, sehr betulichter Unterhaltung gemacht wird für Menschen.
Also ich muss eigentlich sagen, ich finde dieses Thema irgendwie in der Hinsicht nervig. Also ich bin irgendwie froh, dass Thomas Gottschalk weg ist, weil also ich fand ihn halt einfach ultra anstrengend und ultra nervig und auf einem anderen Stern eingebildet. Und also ich weiß nicht, wie man sich so geil finden kann. Und ich glaube, ich hätte gar kein Problem damit, wenn er seine Fehlerchen so hätte, die er halt hat, weil er halt einfach aus einer anderen, nee, will ich jetzt nicht dieses Argument bringen, kommt aus einer anderen Generation, aber wenn er halt einfach nicht, wenn er das nicht immer so präsentieren würde mit seiner Arroganz, weißt du, wie ich meine? Also, warum tut er immer so, als wäre er jetzt der Geilste und der Allwissendste und dann macht er halt irgendwie seine Fehler und bringt die ganze Zeit irgendwie falsche, bringt irgendwie Wörter, Herrgott, Namen durcheinander, so wie ich heute Wörter durcheinander bringe, bringt Namen durcheinander und keine Ahnung was, aber tut halt trotzdem, als wäre er der Gottmoderator. Und dann, ich verstehe auch nicht, warum er dann neben Cher steht und sagt, ja, heute muss man ja aufpassen, wo man eine Frau anfasst und bla bla bla, wo ich mir denke, Digga, das musst du nicht erst seit heute. Also, ja, was ist los mit
dir? Wie gesagt, ich verstehe es auch nicht. Ich glaube, also man muss einfach sagen, er ist sehr, sehr, sehr schlecht gealtert. Er hat im Gegensatz zu Frank Elstner, der ja eben auch da war, ist er irgendwie eigentlich daneben dagestanden wie der alte Depp vom Dienst so ein bisschen. Und dieser Eindruck, das muss man jetzt auch schon sagen, bleibt. Nichtsdestotrotz war er und ist wahrscheinlich auch immer noch eigentlich schon noch ein begnadeter Moderator, der einfach in vielen Momenten krass schlagfertig ist und oftmals auch den richtigen Ton findet, aber halt leider nicht mehr. Und deswegen ist es auch gut, dass er jetzt aufhört.
Ja, klar, du hast einen guten Vergleich mit Frank Elstner. Ich meine, es gibt einen Unterschied. Du kannst halt wirklich, wie du sagst, mit Stil, mit der Zeit gehen oder du beharrst halt mit Gewalt darauf, dass du jetzt deine Statements bringen kannst, wie du sie halt einfach bringen willst, nur damit du halt einfach wieder im Mittelpunkt stehst. Und ganz ehrlich, und deshalb bin ich auch wirklich froh, dass das jetzt genug ist, ist es ja weg. Und jetzt reicht es dann auch mit Wetten, dass. Ich glaube, das wird auch nicht wiederkommen, weil ich glaube, sie haben ihre Lehren gezogen aus Markus Lanz, dass die Sendung einfach nicht mit einem anderen Moderator funktioniert.
Das kann natürlich sein. Aber eine gewisse, also was ich schon auch interessant finde, das sieht man ja auch bei Lass dich überwachen von Jan Böhmermann. Also die Leute schauen es ja trotz. Also die haben ja auch einen Marktanteil von, was weiß ich, 8 Millionen gehabt damals, vor ein paar Monaten, Mittwochabends 2015. Also so lange Unterhaltungsshows kann man durchaus wiederbringen. Vielleicht ein anderes Format. Also ich
sehe da eine gewisse Zukunft. Siehe, wer stiehlt mir die Show?
Genau, wollte ich auch gerade sagen. Wer spielt, ja,
das. Wobei ich da ganz ehrlich sagen muss, nur kurz, wir kommen gleich zum Fußball, Hannes, tut mir leid, dass du jetzt hier deutsches Fernsehkulturgut mitmachen musst. Wer stiehlt mir die Show? Das geht mir viel zu lang, weil da halt auch wirklich alle 3 Minuten Werbung kommt und liebe die Gäste, die diese Staffel dabei sind. Hazel Brugger ist einfach Queen of Comedy und ich kann mir das nicht geben, das ist zu lang.
Hazel Brugger war übrigens auch bei Wetten, dass jetzt bei der Außenwette dabei, war auch geil.
Ah, stark. Ja, Hannes, wer ist Hazel Brugger nochmal genau?
Der Cousin von Bill und Tom Kaulitz.
Ungefähr.
Also genau verfehlt. Dieses Wetten, das hat mich auch nie gepackt, weil ich die Wetten, ich fand die immer komplett absurd. Also ich weiß noch, eine Folge habe ich geschaut und da ging es darum, dass ein Frisbee geworfen hat und der andere hat es mit der Baggerschaufel gefangen.
Wie geil ist es?
Aber das ist ja das Prinzip, Wetten, das hat es. Es war ja das Prinzip, maximal absurde Wetten zu Alter, ich habe halt Wortfindungsstörungen auszudenken. Dankeschön. um die dann nachher zu präsentieren. Aber irgendwie wurde man immer unterhalten.
Ah ja, also man muss schon sagen, auch diesmal wieder, es ist schon extrem lustig. Und meine Lieblingswette, ich kann mich noch daran erinnern, da war Franck Ribéry zu Gast. Es gibt ja also die Stars, die eingeladen werden, das sind ja immer die Wettpaten dann praktisch. Und die Wette war da, dass sich so ein Typ hingelegt hat, der hatte einen krass trainierten Bauch und dann sind Wagen, 32 Wagen über ihn gefahren. Und währenddessen hat er noch so eine Oper gesungen. Das war, Digga, was ist das? Das ist so geil. Das ist geilig.
Sehr schön.
Muss man aber auch sagen, war immer ein ganz eigener Schlag, Leute, die bei den Wetten mitgemacht haben.
Also ja, aber das ist ja auch das, was Frank Elstner gesagt hat. Irgendwie das Coole war ja, dass bei dieser Show eigentlich gar nicht die Stars im Mittelpunkt standen, sondern irgendwelche random Guys, die halt irgendwie eine Scheiße gemacht haben, die irgendein geiles Hobby hatten, die irgendwie krasse Sachen wussten und die halt dann zumindest für einige Tage echt Gesprächsstoff waren in ganz Deutschland. Das ist schon irgendwie ein cooles Konzept gewesen.
Ja, Jungs, nur ganz kurz an der Stelle. Ich bin heute um 8:10 Uhr ins Office reingelaufen. Es ist 6:30 Uhr. Ich bin immer noch im Office. Deswegen würde ich euch beiden extrem dankbar, wirklich extremst dankbar, wenn wir das coole Thema Thomas Gottschalk, deutscher Fernsehgut, mal kurz ausklammern. Das können wir später gerne weiter besprechen. Aber let's do the switch, weil es ist spät, mir tut der Kopf weh. Ich will über irgendwas sprechen, worüber ich mehr Ahnung habe.
Ja, also dann switchen wir natürlich zu dem wahrscheinlich unspektakulärsten Bundesligaspieltag der Geschichte, zumindest ergebnistechnisch gesehen. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Unentschieden auf einem Fleck gesehen, aber wir werden trotzdem irgendwas finden, was wir analysieren können. Deshalb würde ich sagen, Konzertmeister Brian, bring dein Ensemble zum Scheinen. Ja, ich habe es gerade schon gesagt. Bundesliga unentschieden, 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 unentschieden. Wollt ihr euch irgendeinen Unentschieden davon rauspicken oder ignorieren wir die Bundesliga heute?
No, du bist meistens unser Bundesliga-Enthusiast, Bundesliga-Begeisterter. Was ist deine Meinung dazu? Denn ich bin ganz ehrlich, Jungs, ich habe die Bundesliga leider nicht so crazy verfolgt, wie man es hätte tun sollen als bekannter Podcaster.
Also die Sonntagsspiele waren ja ziemlich langweilig, aber also so langweilig fand ich jetzt den Spieltag nicht. Also Dortmund gegen Gladbach war ja ein Hammerspiel. Und man muss auch sagen, auch aufgrund der gewalttätigen Ausschreitung war Frankfurt und Stuttgart auf jeden Fall diskussionswürdig. Aber tatsächlich waren natürlich viele Unentschieden dabei. Köln gegen Bayern war jetzt auch nicht so spektakulär. Ich finde tatsächlich, Dortmund ist wirklich also immer wieder ein Auf und Ab. Es ist wirklich Genie und Wahnsinn, die sehr nah beieinander liegen. Und wenn man zwei Wochen davor noch die Mentalitätsfrage stellt, dann kommt der Mentalität gegen Gladbach wieder raus. Es ist wirklich sehr schwierig vorherzusehen. Ich sehe, du rollst mit den Augen, aber das ist ja wirklich irgendwie verrückt bei Dortmund. Das ist wirklich, man weiß gar nicht, woran man ist bei dem Verein.
Nein, also ich finde, wer bei Dortmund heute noch die Mentalitätsfrage stellt, hat irgendwie erst in den letzten 5 Jahren nichts gelernt.
Naja, aber es wird ja jedes Mal gemacht, wenn sie, was weiß ich, 3-3 gegen wen auch immer spielen.
Eben, das sage ich ja gerade. Also es ist doch Quatsch. Wenn bei Dortmund wirklich ein Mentalitätsproblem wäre, dann hätten sie das halt seit 5 Jahren. Und ganz ehrlich, dann, ich kann es auch wirklich nicht mehr hören. Und irgendwie, ich kann den Verein auch nicht mehr hören. Das tut mir auch wirklich leid, Leute. Ich weiß, das war ein spektakuläres Spiel, aber Dortmund ist einfach so irrelevant dieses Jahr. Und ich finde es einfach, ich weiß nicht. Wenn wir drüber reden wollen, können wir drüber reden. Aber ich fand eigentlich, wie du es gerade eben schon angesprochen hast, viel spannender, was in Frankfurt passiert ist.
Definitiv. Da ist, glaube ich, ich glaube, das ist schon einer der Wendepunkte jetzt, auch diese Saison, mal schauen, wie das wird, weil das ist nicht lustig und leider auch echt gefährlich, was da langsam abgeht. Ich habe es gerade schon davor gesagt, zu dir, Walle, das kann schwere Konsequenzen haben, wenn das so weitergeht.
Noah, Brian, ich bremse dich sehr, sehr ungern. Nur ganz kurz, ordne doch mal für alle ein,
ja, was wollte gerade ich machen. Es war ein Nicht-Risikospiel, ne? Muss man dazu sagen. Stuttgart gegen Frankfurt am Samstagabend, 2-1 für Stuttgart. Auch sehr gut gespielt natürlich. Dennis Undav, können wir auch noch später drüber, glaube ich, reden. Und leider gab es aber schwere Auseinandersetzungen von Frankfurter Fans mit der Polizei, wohingegen es um die 200 Verletzte gab und einige Schwerverletzte tatsächlich. Ursache hierfür war wahrscheinlich, dass einige Fans einen Ordner attackiert haben, der sie nicht reingelassen hat. Und diese Ordner haben dann die Polizei zu Rate gezogen und die Polizei hat dann mit Tränengas und auch Hunden, glaube ich, teilweise und Pfefferspray eingesetzt. Und ja, das ist ziemlich gewalttätig geworden. Dann eben 70 Fans wurden verletzt, 7 schwer verletzt. Und diese Gewaltausstreitungen sind schon relativ prägnant, sehr, sehr heftig geworden und vor allem, was auch dieses Mal sehr krass hervorsticht, dass es einfach eigentlich fast 2 Versionen von dieser Sache gibt und keine so richtig weiß, wer recht hat. Und dementsprechend stehen wir jetzt wieder vor der Frage eigentlich, wie geht man mit Polizeigewalt um in den deutschen Stadien und was ist das Problem?
Ganz kurz an der Stelle, ich würde den Spieß umdrehen. Ich verstehe, dass man auf die Polizei eingehen will, weil sie natürlich das Gewaltmonopol haben und des Öfteren viel besser ausgestattet sind, mehr Leute sind und auch oftmals grundlos zu hart zuschlagen, das verstehe ich. Aber so wie ich mir das durchgelesen habe, nachdem du es in die Gruppe geschickt hattest, Noah, kann es doch nicht sein, dass ein Ordner, dass der angegriffen wurde, er die Polizei geholt hat und es dann wieder zu einer Massenschlägerei kommt. Ich denke, man muss einfach die Frage in Betracht ziehen, ist es denn normal, dass sich Leute im Rahmen eines Fußballspiels auf die Fresse schlagen?
Ja, also ich verstehe da beide Seiten von euch. Ich glaube, niemand ist da unschuldig, dass Fußballfans jetzt nicht gerade die harmlosesten Gemüter sind. Haben wir, glaube ich, alle auch schon in Live miterlebt. Das hat mit Sicherheit mit komischen sozialen Umständen zu tun, aber auch mit wahrscheinlich oft sehr viel Alkoholkonsum im Stadion. Und ich sehe aber auch genauso den Punkt Polizei, weil ich kann nur für mich sprechen. Ich fühle mich persönlich extremst eingeschüchtert, wenn ich in ein Fußballstadion gehe und um mich rum stehen nur Hundertschaften, schwarz vermummte, komplett vermummte mit Schildern und Helm und Schlagstöcken, keine Ahnung was, Polizeibeamte, wo ich nicht weiß und keine Sekunde einschätzen kann, wie sie auf was reagieren. Deshalb, ich glaube daran, dass es zu deutlich mehr Deeskalation führen würde, wenn wir deutlich weniger Polizeipräsenz in deutschen Fußballstadien hätten. Ich weiß nicht, ob es dazu Studien gibt, kann ich euch nicht sagen, aber es ist einfach nur mein Gefühl. Also ich weiß ja nicht, ihr wart ja auch schon in Fußballstadien. Also wie wirkt es denn auf euch, wenn vor euch auf einmal so ein komplett Vermummter steht?
Also ich würd ganz kurz hier vor Noah eingreifen, weil ich denke, dass Noah dann länger als ich dazu sprechen wird. Ich war noch nicht so oft in deutschen Fußballstadien wie er zwei. Meine deutsche Fußballstadien-Historie ist jetzt 2, 3 Jahre alt, weil ich vorher in Konstanz gewohnt habe und da gab es keine deutschen Fußballstadien, die ich besuchen konnte. Aber ich gebe dir bis zu einem gewissen Teil recht. Ich denke, dass auch das Angebot an Polizisten, was oftmals bei Hochrisikospielen oder bei ganz normalen Spielen dasteht, ist übertrieben. Also wir waren bei Mainz gegen Hertha BSC, da standen 40, 50 Beamte, wo ich dachte, boah, die hätten jetzt wahrscheinlich auch anders, könnte man anders einsetzen. Aber die jüngste Geschichte von Fußball-Ultras, sei es in Neapel, sei es in Dresden, sei es in Braunschweig, zeigt, dass die Leute leider unberechenbar sind. Also du hast gerade gesagt, Fußballfans sind nicht die gesittesten Gäste. Und deswegen verstehe ich schon, dass man zum Schutz der anderen Fans, auch zum Schutz der Hooligans, die sich auf die Fresse prügeln, halt dieses Angebot an Polizisten dahin schickt. Ob es jetzt zur Deeskalation führt oder zur Eskalation, ist auch noch eine andere Sache, denn ich denke mir oftmals, wenn ein paar Biere geflossen sind, denken sich auch die Hooligans, hey, das sind wieder die Bullen, gleich gibt es auf die Fresse und die machen natürlich mit, beziehungsweise haben auch nichts dagegen, das zu provozieren. Ich denke aber einfach nur, die jüngste Geschichte hat einfach gezeigt, Hooligans, Fußballfans, Ultras sind oftmals gewaltbereit und dementsprechend muss die Polizei, die vom Staat dahin geschickt wird, ich meine, die entscheiden ja nicht selber, was die dahin gehen, zum Schutz der anderen wird halt eben eingreifen müssen.
Ja, bis zu einem gewissen Grad stimmt es auch und das ist natürlich auch richtig und wichtig, dass Sicherheitskräfte vor Ort sind, vor allem bei Hochrisikospielen. Das war jetzt am Samstag halt nicht der Fall, das war kein Hochrisikospiel, Stuttgart gegen Frankfurt und dementsprechend war halt diese Polizeiaktion mit so vielen Menschen, mit so vielen Polizisten vor allem, wahrscheinlich eher unangebracht. Und ich muss da auch eher Walle zustimmen, dass ich glaube eher eigentlich, dass die Polizei keine deeskalierende Wirkung hat. Im Gegenteil, ich glaube, dass sie eher eskalierend wirkt. Und wenn man sich die großen Stadionkatastrophen der Geschichte eben anschaut, dann war meistens die Polizei der Verursacher. Und zwar hat man das erst meistens nach 20 Jahren herausgestellt, weil die Ermittlungen blockiert werden, auch noch dazu. Und da muss man sich dann schon mal die Frage stellen, eben, ob wir einfach den Hooligans, seien sie auch noch so gewaltbereit, wie sie sind, einfach diesen Raum lassen, wo sie gewalttätig sein können oder wo sie, sage ich mal, die Sau rauslassen können. Oder ob wir es halt eskalieren lassen mit den Folgen, die halt teilweise auch Tote mit sich bringen.
Ich glaube, das ist auch kein richtiger Weg. Also ich glaube, du solltest, wir leben ja immer noch in einer geordneten Gesellschaft, wir leben also in einer sozialen Gemeinschaft, in der wir Regelungen haben und Gesetze haben, denen wir befolgen. Und deshalb können wir auch nicht einfach sagen, okay, Fußball ist jetzt eine Plattform, auf der man sich geordnet auf die Fresse hauen darf. Weiß ich jetzt nicht, ob man das so machen sollte. Aber ich sehe halt irgendwie noch andere Probleme irgendwie. Also ich weiß nicht, es gibt halt auch in vielen Bundesländern keine Klarnamenpflicht für Hundertschaften. Das heißt, PolizistInnen haben keine Kennzeichnung auf ihren Uniformen, weder einen Namen noch eine Dienstnummer. Das heißt, die sind halt auch oft einfach im Schutze der Anonymität. Und ich glaube, dass das halt auch oft die Gewaltbereitschaft erhöht, weil ich glaube, wenn da jetzt die Ermittlungen besser wären und man das alles ein bisschen besser nachvollziehen könnte, wie denn wer gehandelt hat, dann wäre, glaube ich, auch da mehr auf Deeskalation bedacht und weniger auf Eskalation. Wisst ihr, was ich meine?
Ich verstehe, was du meinst. Ich gehe dem auch nach. Ich meine, das hat man, ist jetzt vielleicht ein krasses Beispiel, aber in den 50er, 60er Jahren in vielen Staaten in den USA wurde es auch irgendwann mal abgenommen, dass die Polizisten sich in dieser Anonymität verstecken können. Aber jetzt nochmal eine Frage an dich, Noah. Du hast gesagt, die größten Katastrophen oder Unfälle bei Fußballstadien wurden oftmals der Polizei oder kann man der Polizei anrechnen. Ich kann zwei Beispiele nennen. Ich weiß nicht, ob ihr es noch in Erinnerung habt, letztes Jahr in Mexiko gab es wirklich eine Riesenschlägerei, wo über 100 Leute schwerst verletzt ins Krankenhaus eingewiesen wurden, darunter auch Frauen und Kinder. Und damals wurde von dem mexikanischen Staat bemängelt, dass keine Polizei eingetreten ist. In Deutschland hast du das meistens eine Polizei, vor der man einigermaßen doch noch Respekt hat, dass sie überhaupt nicht 100% richtig ist, das wissen wir alle. Aber ich denke, da liegt die Schuld bei beiden Seiten. Also sowohl die gewaltbereiten Hooligans und die Polizei, die des Öfteren auch überaggressiv reagiert.
Ich will jetzt auch hier nicht verallgemeinern natürlich, aber ihr werdet nachher beim Quiz auch nochmal sehen, habe ich ein bisschen in die Richtung auch recherchiert. Das ist schon bezeichnend, dass auf jeden Fall die Einsatzkräfte oftmals nicht in der Lage sind, die Situationen richtig einzuschätzen und dann oftmals eben zu Mitteln greifen, die eigentlich eher dann das Gegenteil befördern, nämlich Massenpanik und Verunsicherung. Und dies führt dann wiederum zu Schwerverletzten, weil eben dann diese engen Räume im Stadion, vor allem im Stadion, das ist das Problem, nicht draußen, halt eben, ihr wisst, wie das läuft, dass dann halt eben die Leute zerquetscht werden im Endeffekt. Das ist natürlich das Extrem. Und ich hoffe, dass es nicht dazu kommt, aber wenn es so weitergeht, wie momentan halt die Lage ist, dann wird es halt letztlich dazu kommen, weil das wird nicht immer draußen stattfinden, die Problemzonen.
Ja, also vor allem muss man auch sagen, Hannes, du hast gerade das Beispiel Mexiko geliefert, also jüngst das Beispiel Länderspiel Brasilien gegen Argentinien. Also ich habe auch Bilder, ich habe es jetzt mir nicht genau informiert, was da jetzt der Auslöser war, aber auch Bilder, dass selbst argentinische Spieler, der Torwart selbst dazwischen gegangen ist, weil Polizisten einfach wahllos auf Leute eingeprügelt haben. Also das ist immer, du gibst einfach diesem Sicherheitspersonal, sobald sie halt diese komplette Ausrüstung anhaben, was in Deutschland halt, ich weiß nicht, für die Leute unter uns, die halt noch nie bei einem Bundesligaspiel waren, komplette Ausrüstung heißt, die haben quasi wie so ein, wie kann man das beschreiben, wie so ein...
Eine Kampfausrüstung halt an,
ja. Ja, genau, eine Kampfausrüstung einfach an. Also wir reden von Helmen, riesigen, fetten Helmen, Schildern, Schlagstöcken, die sind komplett gepolstert überall mit diesem Zeug. Das ist schon krank einfach. Und also... ich fühle mich da, also jedes Mal schlecht, das habe ich jetzt natürlich schon ein paar, habe ich jetzt schon gesagt, aber ich weiß irgendwie nicht, ich sehe da auch viele Probleme bei der Polizei, weil sie, wie Brian gerade schon sagt, einfach die Situation immer wieder falsch einsetzen und immer wieder zu den falschen Mitteln greifen. Und vor allem das Spannende finde ich, Vergleich, Oktoberfest, Wiesn, du hast ähnliche Grundbedingungen, du hast viele Leute betrunken, eng auf engem Raum, viel Gewaltpotenzial, und da haben sie zum Beispiel dieses Jahr auf der Hackerbrücke, Hannes weiß vielleicht noch, wo die Hackebrücke ist, da ist er mal drüber gerannt, ein ganz neues Konzept ausprobiert. Und zwar haben die so einen Polizeiwagen hingestellt und haben einen DJ da gehabt, der einfach Musik gespielt hat. Also gute Laune-Musik, weißt, Oktoberfest-Musik. Und das hat zu dem kompletten Gegenteil geführt, da haben die Leute getanzt. Weil das war früher ein Problemspot, wo die Leute sich eher geprügelt haben, weil sie auf dem Weg waren zum Zopp oder zur S-Bahn oder keine Ahnung was, enger Raum, viele Leute besoffen, dann haben sie sich geprügelt. Jetzt stellst du da diesen Wagen hin, versuchst mal eine neue Methode, und sie prügeln sich nicht mehr. Wo ich mir denke, klar, sollst du jetzt keinen Polizeiwagen vor Stadion stellen und auf einmal Helene Fischer spielen, das bringt jetzt auch nichts, wahrscheinlich eher im Gegenteil. Aber ich sag nur, in anderen Bereichen überlegt man sich ja auch alternative Konzepte.
Da gebe ich dir vollkommen recht, genau darauf wollte ich gerade sprechen, diese Konzeptüberlegung. Da hat man das Gefühl, da muss die Polizei wirklich nachlegen. Ich wollte nur kurz zu diesem Oktoberfest München, dein typischer im Stadion für seine Mannschaft sterbender Fan ist jetzt nicht dein typischer Oktoberfestbesucher. Aber klar, der Konsum von Alkohol ist in beiden Veranstaltungen extrem hoch und kann zu Gewalteskalation führen. Aber worauf ich zu sprechen kommen wollte, war dieses Konzept. Also die Polizei versucht wirklich falsch an die Mittel ranzugehen. Ich meine, wir haben es ja selber erlebt, wir drei waren im Stadion bei Schalke gegen Hertha. Es war ein riesiges Polizeiangebot da und trotzdem haben sich die Leute auf die Fresse geschlagen.
Das war auch krank, ja. Das sind auch irgendwie Bilder, an die ich immer wieder denken muss, weil wir halt, wir waren ja davor schon bei zwei Auswärts, also wir waren ja zweimal im Gästeblock, also was heißt im Gästeblock, im Gästebereich im Olympiastadion, und jedes Mal konnten wir egal zu welchem Eingang rein und konnten uns frei bewegen auf dem Areal, und auf einmal kommt Schalke und also wir wurden so krass kontrolliert, wir wurden sofort rausgezogen für einen speziellen Eingang, und innerhalb des Stadionbereichs war alles eingezäunt, sodass wir uns nur noch in Richtung des Gästeblocks bewegen konnten, wo ich mir denke, wie kann man denn die Annahme haben, dass das Einpferchen, dass die Beschränkung des Freiraums zur Deeskalation führt. Also wie kommt man auf die Idee?
Aber dann, keine Ahnung, hast du ja das Beispiel Spielende, weil es Schalke-Fans, Leute, die dieselbe Mannschaft supporten, kriegen es trotzdem hin, sich auf die Fresse zu schlagen und einen Beamten dann ins Krankenhaus zu schicken.
Ja, natürlich. Ich verteidige ja gar keine Fußballfans, aber ich denke mir halt die ganze Zeit nur, du musst halt auch mal auf Polizeiseite einen Ansatz suchen und klar, überlegen, wie können wir das jetzt anders angehen. Und ja, ich glaube, wir kommen immer wieder zu dem gleichen Ergebnis. Es sind beide Seiten auf jeden Fall nicht unschuldig. Und in Frankfurt war auch die Polizei auf jeden Fall nicht unschuldig. Auch random, wie sie auf X direkt mal, ehemals Twitter, muss man jetzt immer sagen, wie sie direkt gepostet haben, ja, das Auslöser waren hier zwei Fanlager und keine Ahnung was. Also da siehst du doch, die hatten so wenig Überblick über die Situation, dass sie ja nicht mal einschätzen konnten, was der Auslöser war. Aber es ist irgendwie ihnen trotzdem dann genug, um das direkt mit der Öffentlichkeit zu teilen.
Ja. Das ist, stimmt auch noch ein guter Punkt, da waren einfach widersprechende Statements seitens der Polizei auch schon direkt und das finde ich auch wieder macht deutlich irgendwie, dass ja, die Lage einfach sehr schwierig einzuordnen ist und die Polizei da so teilweise auch ein bisschen vorschnell dann irgendwie sich versucht irgendwie zu rechtfertigen und das ist irgendwie, finde ich, schon etwas strange.
Zu dieser Thematik kann es sein, dass wir in ein paar Wochen vielleicht eine gesonderte Folge machen. Das hatte ich mit dir schon besprochen, Walle. Mit dir auch, glaube ich, nur. Vielleicht kriegen wir den Einblick einer Person, die des Öfteren Fußballfans in ihrer Rolle als Polizist begleitet hat auf dem Weg ins Stadion.
Ja, dann mach doch mal. Aber keine falschen Versprechungen jetzt machen. Jetzt hast du es hier on air gesagt. Jetzt musst du hier auch in die Pitte kommen.
Ich hab's auch schon in Bewegung gesetzt. Also die Person wurde schon kontaktiert. Also das kann sein, dass es im nächsten Jahr als Teil eines ganz großen Geschenks an unsere Hörerschaft kommt.
Wunderbärchen. Jungs, ich würde sagen, wir starten mal in das Quiz rein, weil ihr hattet ja letzte Woche gar kein Quiz. Ich bin schon ganz aufgeregt, weil es für unsere HörerInnen jetzt auch ewig kein Quiz mehr gab. Ich würde sagen, wir starten da jetzt mal direkt rein, um danach mal ein bisschen mehr zum Sportlichen zu kommen.
Ja, du hast jetzt keinen Übergang gemacht, deshalb hier, Dreierkette VBH, Quiz.
Hannes, fandst du nicht, dass ich einen Übergang gemacht habe? War ich ein Übergang, oder?
Ich fand den Übergang ganz klar. Also du hast nicht gesagt, hier ist der Übergang, aber du hast gesagt, also das war schon klar.
Wie auch immer, meine lieben Kinder, ich gebe kein Acht, ich habe auch was mitgebracht. Ich habe tatsächlich
Gänse.
Ich habe Quiz heißt Gänse im Fußball. Nein, es geht auch natürlich um die Polizei im Fußball. Ich habe natürlich jetzt hier, passt wunderbar rein. Wir gehen jetzt tatsächlich noch einmal tief rein oder ein bisschen anderer Blickwinkel noch. Vielleicht eine kleine Schätzfrage am Anfang. Wie viele Arbeitsstunden verbrachte die Polizei bei Bundesligaspielen in der Saison 2021-22? Arbeitsstunden heißt in dem Fall natürlich ein Spiel, sind zum Beispiel 20 Polizisten da für 3 Stunden, also 300 Arbeitsstunden.
Boah.
Kleine Schätzfrage.
Die Zahl war enorm. Weißt du was, ich bin mal so dumm und sage einfach mal 1 Million. Also ich weiß, dass es eine enorme Zahl war.
Ich glaube, es ist irgendwie nicht wirklich möglich einzuschätzen, aber es muss sehr, sehr viel sein. Vor allem muss man sagen, es ist ja quasi gar nicht möglich einzuschätzen, weil du ja bei verschiedenen Spielen, haben wir ja gerade schon besprochen, eine extreme Differenz an Polizeipräsenz hast. Deshalb, du kannst es ja gar nicht, also, ja.
Schätze doch einfach.
Sag mal 800.000 Stunden.
Tatsächlich deutlich weniger, als ihr beide geschätzt habt. 130.000 Stunden. Ach, krass. In der zweiten Bundesliga ist es 71.000 Stunden. Aber eben, es hat ja damit zu tun, dass zu manchen Spielen auch gar keine Polizei gebraucht wird. Eine große Diskussion, die bleibt weiterhin und ist auch mal recht bekannt geworden, 2016/17 so, ist, wer die für die Kosten aufkommt. Normalerweise zahlen nämlich die Vereine und die DFL gar nichts. Die Länder bezahlen nämlich die Polizisten. Gab jetzt aber dann mal irgendwann eine Klage vom Land Bremen für den Verein, weil die für ein Hochrisikospiel sehr viel Geld bezahlen mussten. Und da wollte ich jetzt auch euch mal fragen, was schätzt ihr denn, wie viel kostet eigentlich so ein Hochrisikospiel für das Land Bremen zum Beispiel?
Ich finde es geil, dass nur uns bloßstellen will.
Ich wollte dich auch gerade sagen, kannst du uns bitte wenigstens Antwortmöglichkeiten geben?
Ja, kann ich gerne machen. Zwischen 400.000 und 500.000 Euro, zwischen 1 und 2 Millionen Euro, zwischen 10.000 und 20.000 Euro oder zwischen 10 und 12 Millionen Euro. Ein Risiko, Hochrisikospiel.
Ich sag 400.000 bis 500.000.
Sag ich auch, die Millionenzahlen sind zu krass und die anderen, diese ja. 10k, sind nicht genug für ein Land zum Klagen.
Genau. Es geht um 415.000 Euro. Das war beim Nordderby 2016 oder so, also ungefähr 9.537 Arbeitsstunden. Sorry, dass ich damit so langweile gerade, aber ich fand es eigentlich ganz interessant, so mal die blanken Zahlen zu sehen. Und vor allem ist es halt wirklich ein krasser Konflikt zwischen DFL und den Ländern, weil einfach nicht klar ist, wer zahlt. Und irgendwie kann ich da schon auch die Länder verstehen, warum sollen die das bezahlen? So im Endeffekt, das ist schon sehr viel Geld. Also für eine ganze Bundesliga-Saison, das sind es zwischen 7 bis 10 Millionen Euro. Und das ist schon ein ganz schöner Batzen, wenn man sich das überlegt. Und vor allem werden die Polizisten ja teilweise dann doch an anderen Stellen auch gebraucht.
Ja, also vollkommen verständlich. Gerade aus der Situation von Bremen heraus.
Ja, also das war eben, also Nordderby sehr brisant. Gibt natürlich auch andere Derbys, über die haben wir schon viel gesprochen. Jetzt kommen wir tatsächlich so ein bisschen zum Thema Polizeigewalt, Polizei in den Stadien. Und da gab es ja auch einige Katastrophen, leider muss man sagen. Deshalb auch kleiner Disclaimer, dass es jetzt etwas brutaler wird leider. Welches Team verlor denn 1989 bei der sogenannten Hillsborough-Katastrophe 97 Fans durch eine Massenpanik? Wisst ihr das noch?
Ich glaube Liverpool.
Walle?
Ich habe keine Ahnung. Kriegen wir gar keine Antwortmöglichkeiten heute?
Also ich frage euch immer erst und wenn ihr gar keinen Plan habt, kriegt ihr gerne Antwortmöglichkeiten.
Dann nehme ich auch Liverpool.
Wunderbar. Ist tatsächlich richtig. Es war Liverpool. Übrigens, Antwortmöglichkeiten kommen bei der nächsten Frage, keine Sorge. Es war Liverpool, yeah. Das war beim FA Cup gegen Sheffield 1989 und da gab es tatsächlich 97 Tote durch eine Massenpanik und das war richtig krass, weil erst gar nicht klar war, was die Ursache war und es hat sich dann tatsächlich Jahre später erst rausgestellt, dass letztlich viele Polizeibeamte einfach auch die Situation falsch eingeschätzt haben und damit die Leute zu einer Massenpanik getrieben haben und sehr viele Menschen leider sterben mussten. Letzte Frage im Quiz. Sorry, es ist ein bisschen dark Quiz-Time das Mal. Also nicht so nice, aber ich habe gedacht, thematisch passt es jetzt wirklich gut. Und zwar leider die Frage, in welchem Land ereignete sich bisher die größte Stadionkatastrophe? A in Peru, B in Ecuador, C in Saudi-Arabien oder D in England?
Oh, ich muss an ein bestimmtes Beispiel aus Peru denken und da wird jedes Jahr dran gedacht. Deswegen glaube ich Peru.
Ja, also versteht mich nicht falsch. Ich hatte jetzt auch irgendwie, mein erster Gedanke war auch Südamerika. Deshalb wäre ich jetzt auch mit Peru mitgegangen.
Tatsächlich sehr richtig. Ich weiß nicht, ob du an das denkst. Es ist ein Spiel gewesen 1964 und zwar das Olympia-Quali-Spiel zwischen Peru und Argentinien. Da starben 350 Menschen. Und zwar, das war auch ziemlich heftig. Die gab es irgendwie das Gegentreffer oder so und dann gab es irgendwie Schiedsrichterfehlentscheidung und Platzsturm. Und die Polizei hat dann tatsächlich auch wieder eine Massenpanik provoziert, indem sie halt sehr viel Einsatz von Tränengas und Hunden und tatsächlich auch haben die anscheinend, das ist aber noch nicht richtig sicher belegbar, einfach Menschen erschossen auf dem Spielfeld. Also ziemlich heftig, 53 Menschen gestorben, größte Stadionkatastrophe in der Geschichte des Fußballs. Und damit schließe ich jetzt auch meinen Quiz. Ich hoffe, ihr habt was auch gelernt. Es hat jetzt thematisch sehr gut gepasst. Es war recht schwierig, da so ein bisschen kluge Fragen zu finden. Deshalb war es vielleicht auch ein bisschen jetzt verkopft.
Aber nee, ja. Mega, mega spannend, danke dir Noah. Es ist echt ein mega spannendes Thema, Polizeipräsenz und Fußballstadien. Ich glaube, da könnten wir auch mal eine gesonderte Folge zu machen, Markus. Also da könnte man wirklich mal noch mehr drüber reden, aber da müssten wir uns auch ein bisschen näher damit beschäftigen. Womit wir uns jede Woche etwas kürzer beschäftigen, ist Kicktipp aktuell. Und ich glaube, es gibt diese Woche mal was ganz Neues zu verkünden.
Ja, es ist der absolute Wahnsinn. Ich bin Tagessieger.
Ja, ich wollte gerade sagen, das wollte keiner von uns verkünden, Noah.
15 Punkte habe ich geholt. Das ist der Wahnsinn. Ich hab mich lang nicht mehr in meinem Leben so gefreut wie heute, als ich es gemerkt habe.
Bist du wirklich Tagessieger von der Woche? Ich muss gerade nachschauen, ich pack's nicht. Also, ich hatte eigentlich auch auf das Hause Brian angespielt, aber eher auf die Krone, die gefallen ist, nach keine Ahnung wie vielen Spieltagen. Silke Petra hat sich verabschiedet von Platz 1.
Ja, man muss tatsächlich sagen, das hat mich auch sehr überrascht, aber sie hat tatsächlich einen sehr schlechten Spieltag hingelegt, 7 Punkte nur gesammelt. Und Capitano, auch ein guter Kollege aus dem Studium, Tobi, Grüße gehen raus, hat es auf Platz 1 geschafft. Er hat auch sehr lange dran gearbeitet. Also diesmal Glückwunsch auf Platz 1.
Ja, 7 Punkte Silke Petra, schwacher Spieltag für sie oder wie es bei mir heißt, immer noch besser als das, was ich jede Woche so veranstalte. Wie kann es sein, dass ich mittlerweile so nah bei Brian bin?
Ne, ich bin nah dran gekommen, glaube ich.
Ist nicht der Name meiner Leistung. Nee, du hast diese Woche 3 Plätze aufgeholt. Ich habe 5 verloren. Also, na gut. Wir haben es gesagt, wir erwähnen jede Woche den Besten unter uns. Und es ist, auch wenn er 3 Plätze verloren hat und 8 Punkte gemacht hat, Hannes Zehnle, congrats nach Neukölln. Du hältst die Wacker in unserer Runde.
Die Saison geht noch lang, ich sag, wie es ist.
Eben genau, der Ball ist rund, ne?
Man muss auch sagen, Silke Petreitz, noch persönliche Worte zum Abschluss, ist ja ein Schlag weiter von Platz 1.
Ach, schön. Jungs, ich muss ja sagen, es ist mir jetzt ein großes Anliegen, ein Thema, über das ich mit euch sehr, sehr gerne reden möchte. Jetzt noch die letzte Zeit, die uns bleibt. Und zwar war ich ja letzte Woche unterwegs, wie ihr ja dankenswerterweise auch erwähnt habt im Podcast. Ich war nicht bei der Geburt meines ersten Kindes. Ich war in den USA auf Reisen und deshalb habe ich nichts mitbekommen vom DFB. Und ich muss sagen, ich habe mir nicht mal die Highlights ganz angeschaut, weil ich es wirklich einfach peinlich fand und einfach sauer war und mir dachte, nö, ich mache mir damit jetzt nicht meine Zeit kaputt. Aber jetzt bin ich wieder da. Ich holt mich mal ab. Was war da los? Also ihr müsst jetzt nicht über das Türkei-Spiel sprechen, habe ich ja gehört im letzten Podcast, aber ihr habt ja das Spiel gegen Österreich auch noch geschaut. Das war ja nach der Aufnahme, richtig?
Genau.
Holt mich mal ab. Was war denn da jetzt schon wieder los? Seit wann verlieren wir denn jetzt gegen Österreich?
Ich weiß nicht, was du dazu sagen willst. Es bleibt eigentlich nicht viel zu sagen. Es war ideenlos. Also wirklich ideenlos. Die Türkei hat keinen starken Fußball gespielt, aber sie haben effektiven Fußball gespielt. Marcel Sabitzer mutiert zu R9 in seinen besten Zeiten und haut einfach eine Bude rein. Mittelfeld ideenlos und ich glaube, das haben auch viele Spieler offen gesagt, diese Aktion von Leroy Sané hat einfach diesen Spielspirit verkörperlicht. Wir haben keine Chance, wir haben keine Ideen, wir sind einfach voller Frust und deswegen lassen wir es auch so raus. Ich kann nicht viel dazu sagen. Es war einfach, wenn du dir unsere Uniliga-Spiele angeschaut hast, Walle, waren wir genauso gut. Also es war eine Mischung aus Kick and Rush, Versuchen mit Spielaufbau, aber dann doch keine Chance. Also es war nichts zu holen. Du hast niemanden erkannt, der irgendwie versucht hat, ein bisschen das Spiel an sich zu reißen. Serge Gnabry war unfassbar schlecht. Die Innenverteidigung hat sich wieder durch lange Bälle die ganze Zeit ausspielen lassen. Also wie gegen die Türkei einfach diese langen Bälle, damit kamen die Deutschen auf 180 Minuten bei den 2 Spielen nicht klar. Sowohl rechts außen als in der Mitte. Keine Chance.
Also man muss ja sagen, wir haben ja davor getippt. Ich habe 3-1 für Deutschland getippt. Das war eine maßlose Fehleinschätzung, weil ich gedacht habe, jetzt nach dem Türkei-Spiel ist da so ein Feuer wieder drin. Aber ich habe lange nicht mehr so eine schlechte Leistung gesehen. Deutschland hatte keine einzigen zwingenden Torschuss. Es gab einen Torschuss von Sané und sonst 2 Schüsse von Gnabry und Kimmich, aber sonst gab es gar nichts. Und das ist wirklich bezeichnend. Und wenn man Michael Gregoritsch, wenn die Darmstädter Innenverteidigung Michael Gregoritsch besser im Griff hat als die Deutsche, gespickt mit Mats Hummels Weltmeister und Antonio Rüdiger Champions-League-Sieger, dann muss man sich mal die Frage stellen, wer da eigentlich hinten drin steht. Und zum Zweiten war es halt natürlich wieder mal in der Mitte eine Katastrophe. Und also die wichtigste Position im Fußball, in der Mitte, der Sechser, da ist einfach Chaos, das ist alles irgendwie verrückt, dass wir mit solchen Spielern auf dem Papier nicht mal ansatzweise in die Nähe, es war wirklich hochverdient, dass die Niederlage, die hätte höher ausgehen können,
ja.
Die war hochverdient, Deutschland hatte nicht den Hauch einer Chance und man muss natürlich dazu sagen, dass Österreich mittlerweile einfach eine wirklich sehr gute, man würde heute sagen, eine sehr gute Bundesligamannschaft ist. Die würden auf Platz 7, 6 stehen, wenn sie so jetzt spielen würden in der Bundesliga und haben dazu einfach auch noch einen fähigen Trainer, der sie gut aufgestellt hat.
Erstmal muss man sagen, Mats Hummels, die Referenz Weltmeister, nur mal kurz, um das nochmal ins Gedächtnis zurückzurufen, das ist jetzt auch 9,5 Jahre her.
Ja, klar, ich wollte nur in Superlativen
sprechen. Nee, ja genau, ich wollte es aber auch mal einfach wieder ins Gedächtnis rufen, wie lang das jetzt einfach schon her ist. Das habe ich auch neulich realisiert, ist auch gruselig mittlerweile. Hat sich Österreich überhaupt für die EM qualifiziert, habe ich mich gerade gefragt, oder sind die noch dabei?
Ja, die sind dabei.
Okay. Ich habe nur diese PK von Nagelsmann dann gesehen und ich dachte mir, dieses Wort Euphorie, das ging mir so auf den Sack, wo ich mir die ganze Zeit denke, er war so, ja, wir müssen jetzt eine Euphorie wecken. Wir müssen jetzt in Deutschland irgendwie die Menschen wieder eine Vorfreude bereiten auf die Heim-EM und wir müssen wieder Euphorie entfachen, wo ich mir denke, jetzt hör doch mal auf, du dir Gedanken zu machen, ob du Euphorie jetzt in Deutschland entfachst. Sag mal, guck doch einfach mal, dass du deinen Laden zusammenkriegst und ordentlichen Fußball spielst. Wo ich mir denke, sag mal, haben wir jetzt schon wieder das Problem, dass wir uns mit Themen beschäftigen, die nichts, also vor Katar, was das Politische, alles drum und dran. Das fand ich super wichtig, dass wir uns damit beschäftigt haben. Und jetzt beschäftigen wir uns wieder mit einem Thema, das nichts mit Fußball zu tun hat. Jetzt geht es um die Euphorie, um die Euphorie. Warum kriegen wir es denn nicht hin, dass diese Spieler, wie es Noah gerade eben schon gesagt hat, auf dem Papier ja wirklich gute Spieler sind, es nicht hinbekommen, ordentlichen Fußball zu spielen, sobald sie das Deutschland-Trikot anziehen? Und das ist doch wirklich, also es sind Einzelfälle, die man sagen muss, wo man noch sieht, da brennt noch Leidenschaft, auch wenn ich mir ein Interview danach anschaue von Phil Krug oder von Robert Andrich, da ist noch Leidenschaft dahinter und die kotzt das auch an, aber bei allem anderen habt ihr das Gefühl, die haben da noch Bock drauf.
Ich würde dazu, sorry, noch, kann ich ganz schnell zwei Sachen sagen. Erstens, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber ich sehe die deutsche Nationalmannschaft nicht in der Verantwortung, in diesem Land eine Fußball-Euphorie zu entfachten. Die ist eh schon da.
Weißt, natürlich nicht, ja, das meine ich ja gerade. Das müssen sie ja gar nicht.
Es ist Sommer, es ist schönes Wetter, es wird Fußball gespielt. Ob letztendlich Deutschland eine Vorrunde ausscheidet und ich mir dann hier im Viertelfinale Portugal gegen Italien gebe, mache ich gern. Also die Fußball-Euphorie ist da, da hast du recht, darüber müssen sie sich keine Sorgen machen, wenn es hier 32 Grad gibt und Public Viewing. Ich schaue auch Liechtenstein gegen Moldova, es ist mir egal. Problem Nummer zwei, was du gerade angesprochen hast, es muss an einem Punkt auch so was Psychologisches sein. Also ich meine zum Beispiel, greifen wir auf das Thema, auf die Thematik Kimmich zurück. Kimmich ist auf Club-Ebene ein erfolgreicher Spieler gewesen, Trippelsieger, mehrfacher Pokal- und Bundesliga-Gewinner, auch schon international für seine individuelle Leistungen ausgezeichnet. Aber sobald er das Trikot der Nationalmannschaft anzieht, kann er daran nicht anknüpfen. Er hat eine katastrophale WM 2018 und 2022 gespielt und bei der EM 2021 bzw. 2020 war er jetzt auch nicht die Person, die wir gebraucht haben auf dieser Position, die Noah gerade angesprochen hat. Es muss etwas auf der psychologischen Ebene passieren. Das ist es. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die Spieler zu viel Druck haben, zu wenig Druck verspüren, aber ich glaube, vom Spielerischen her kann der Trainer auch nur das machen, was halt den Spielern während des Trainings vermitteln kann. Letztendlich, wenn sie 90 Minuten lang auf dem Feld rumrennen, da lässt er die ja weg, unter Anführungsstrich. Also ich glaube, wir müssen uns Gedanken darüber machen, dass den Spielern irgendwie diese psychiatrische Unterstützung gegeben wird, dass sie nicht mehr diesen krassen oder überhaupt nicht diesen dagewesenen Druck verspüren.
Ja, ich glaube, du sprichst es auch richtig an. Und das, vor allem, das ist jetzt so ein bisschen die Erkenntnis aus diesen Spielen, es liegt nicht am Trainer.
Ja, nee.
Das ist im Prinzip auch eine traurige Erkenntnis, weil es wird jetzt auch, also ein weiterer Trainerwechsel wird auch nichts ändern. Ich glaube, dass tatsächlich Julian Nagelsmann leider möglicherweise wirklich der Falsche zur falschen Zeit ist, weil er wahrscheinlich auch durch seine Art und durch seine Spielidee die Spieler für diese kurze Zeit überfordert. Diese Angst hatten oder diese Befürchtungen gab es ja schon auch vor seiner Nominierung und die sind in gewissermaßen eingetreten. Man muss nicht heißen, dass es nicht besser wird, aber es ist einfach zu wenig Zeit wahrscheinlich, um seine Ideen da umzusetzen zu können. Und des Weiteren ist es, glaube ich, schwierig, eben diese Euphorie auch deshalb zu entfachen, weil die Spieler müde sind auch. Also ich will jetzt überhaupt nicht entschuldigen, wir haben schon viel darüber gesprochen. Es ist eine enorme Belastung auf den Spielern, aber dann halt auch noch gegen so hochmotivierte Mannschaften zu spielen, die jetzt sowieso gerade Lunte riechen, weil Deutschland schlagbar ist, ist, glaube ich, auch nochmal hart dazu. Also das ist gar keine Entschuldigung, das rechtfertigt auch nicht die Ergebnisse, aber ich glaube, das kommt halt auch noch dazu, dass die Spieler halt wirklich einfach überspielt sind und dann dazu noch gegen Mannschaften spielen, die hochmotiviert sind, gegen Deutschland endlich mal jetzt zu gewinnen, endlich mal die da irgendwie Erfolg zu haben.
Aber es ist doch nichts leichter als das. Also du kannst dir doch überragend als Mannschaft, also als deutsche Mannschaft, wieder Selbstbewusstsein holen und Motivation holen für das anstehende Turnier, wenn du eben solche Spiele, was ja auch wirklich geile Begegnungen sind gegen die Türkei und gegen Österreich, das sind doch nice Begegnungen, wenn du da einfach gewinnst und sei es dreckig, ist doch egal, wenn du nachher 2-1 gewinnst, interessiert es keinen, Hauptsache du hast gewonnen. Weil ich mir denke, klar kommen die anderen sehr hoch motiviert und klar sind die Spieler womöglich müde und so, aber also es ist doch das Einfachste, mir wieder Motivation zu holen und Selbstvertrauen und einfach, das ist doch einfach eine schönere Zeit für die Spieler, denke ich mir auch die ganze Zeit. Also jetzt versetz dich mal in die Lage von einem Antonio Rüdiger, der fliegt hier aus Madrid ins arschkalte Berlin, also wirklich next level arschkaltes Berlin mittlerweile, um sich dann hier herspielen zu lassen für eine Türkei, um dann weiterzufliegen nach Wien, wo es mit Sicherheit nicht arg viel wärmer ist, um sich da auch herspielen zu lassen, um dann wieder zurück nach Madrid zu fliegen. Ja, da hätte ich doch gar keinen Bock drauf. Also jetzt mal ehrlich.
Ja, aber vielleicht ist gerade das Problem. Weißt, also ich denke, vor 15, 20 Jahren hätte kein Nationalspieler darüber nachgedacht, oh, jetzt habe ich keine Lust darauf, mir das zu geben, bevor ich zu meinem Club zurückgehe. Es fehlt einfach an diesem Kampfgeist, der ist nicht da. Noah, du hast in unsere Gruppe geschrieben, dich hat es gefreut, dass Sané mal diesen Schlag ausgepackt hat, dass er zumindest mal ein bisschen Emotionen zeigt im Gegensatz zum ganzen anderen Pack. Aber ich finde, es fehlt dieser Kampfgeist, diese Kampfsau, die ist überhaupt nicht vorhanden. Und ich meine, in den ganzen Jahren vor dem etwas schöneren Spiel seit 2010 waren die deutschen Spieler meistens dafür bekannt, nicht, dass sie jetzt die Edeltechniker waren, wir hatten jetzt ein paar, keine Lodder oder Bernd Schneider, aber meistens waren deutsche Spieler halt dafür bekannt, dass sie alles auf dem Feld gegeben haben, in jeden Zweikampf gegangen sind, als ob es Champions-League-Finale wäre und letztendlich dann einen Sieg erkämpft haben. Das fehlt jetzt einfach.
Ja, mit Sicherheit. Aber ich frage mich halt, wo sind wir denn jetzt? Also wo stehen wir denn jetzt mit Blick auf die Heim-EM? Wir hatten jetzt einen Trainerwechsel, dachten, jetzt kommt vielleicht der große Heilsbringer. Nagelsmann, von Anfang an nicht die beliebteste Entscheidung von allen, konnte dann einen etwas positiveren Vibe auslösen durch die mäßig erfolgreiche USA-Reise, aber immerhin mal wieder einen Sieg eingefahren. Und jetzt eben die zwei Spiele, und wie es Noah gerade schon gesagt hat, eine extrem schlechte Leistung halt vor allem auch. Was denkt ihr denn, wo stehen wir denn jetzt überhaupt? Also wie ist das jetzt alles einzuschätzen?
Ich würde sagen, dass das vom DFB angesprochene Ziel, mindestens Halbfinale, ist in
weiter
Reichweite.
Endspiel, haben die gesagt.
Nee, Halbfinale.
Also ich muss sagen, ich habe für diesen DFB nur noch Verachtung übrig. Nicht für die Mannschaft, aber für den DFB. Und da muss man auch erwähnen, dass so jemand wie Rudi Völler als Sportdirektor auch noch bei diesem rechtspopulistischen, widerlichen Magazin News auftritt. Das ist sowas von ekelhaft. Dieses ganze Verhalten von diesen Funktionären. Ich kann verstehen, warum die Spieler für diesen Verband nicht mehr spielen wollen. So, ich weiß nicht, ob das...
Also, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt in Serge Gnabry interessiert, wo Rudi Völler auftritt.
Nein, aber mich interessiert es schon als Fan der deutschen Nationalmannschaft, und das geht gar nicht klar, das regt mich brutalst auf, das kommt einfach noch dazu, dass das irgendwie überhaupt nicht funktioniert da. Ich weiß nicht, wie da eure Meinung ist, aber das war irgendwie noch die Kirsche auf der Sahnetorte drauf, so mehr oder weniger. Wo wir stehen, fragst du mich, auf jeden Fall nicht weit oben in der Tabelle der weltweiten Nationalmannschaften, erstens, und zweitens, glaube ich, es war der tiefste Tiefpunkt, den man, glaube ich, erreichen kann in diesen zwei Jahren, und eigentlich kann es jetzt nur noch bergauf gehen. Es kann eigentlich nur noch bergauf gehen. Das ist vielleicht die einzig positive Nachricht, die ich da habe.
Ja, ich weiß es halt irgendwie auch nicht mehr, wie ich darüber denken soll. Weil ganz ehrlich, die Spiele, hat jetzt nicht wirklich viel Lust ausgelöst, das in Zukunft nochmal anzuschauen, so, ne? Diese kommenden Testspiele. Also ich weiß, dieses Jahr werden keine mehr kommen, aber nächstes Jahr werden wir ja schon auch noch ein paar haben, bevor es dann wirklich losgeht. Und ich habe es gerade schon gesagt, die Mannschaft muss sich doch irgendwo Selbstvertrauen holen. Wenn es nicht in diesen Testspielen passiert, wo passiert es denn dann?
Ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist natürlich auch, dass Deutschland jetzt die letzten seit der EM eigentlich, seit der WM, Entschuldigung, nur noch Testspiele bzw. Freundschaftsspiele hatte. Und natürlich ist es auch nochmal eine geringfügige Motivationsansporn, in diese Spiele zu gehen, als wenn es jetzt ein Qualifikationsspiel gewesen wäre. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es sicherlich anders ausgegangen wäre, wenn es Qualifikationsspiele gewesen wären. Entweder wären wir gar nicht qualifiziert.
Genau.
Wahrscheinlich, aber auf der anderen Seite wäre es vielleicht auch eine höhere Motivation gewesen, als es dauern diese Freundschaftsspiele, wo man sowieso eigentlich nichts gewinnt.
Das ist aber ein super spannender Gedanke, den ich die Woche auch schon hatte. Mit der Leistung, die wir zurzeit bringen, hätten wir uns überhaupt qualifiziert, wenn wir uns hätten qualifizieren müssen?
Vielleicht über die Playoffs, aber nicht direkt. Also wenn in der deutschen Gruppe Frankreich, Spanien gespielt hätten, hätte sich Deutschland oder England auch, hätte sich Deutschland über die Playoffs qualifizieren müssen.
Ja. Also es ist auf jeden Fall eine schlimme, schlimme Sache. Ich bin eigentlich gar nicht so traurig, dass ich die zwei Spiele jetzt nicht verfolgen konnte. Zumal ich mit meinem Herzensverein, wie es Noah auch schon angesprochen hat, Ja, auch genug zu tun habe, darüber wollen wir es heute nicht mehr haben. Ich wollte noch mit einer positiven Geschichte abschließen, bevor wir zu unserer Lieblingskategorie, Abschlusskategorie kommen. Morgen früh, deutsche Uhrzeit, ich glaube 9.30 Uhr oder sowas in den Dreh rum, spielt die U17 des DFBs. Deshalb möchte ich mal sagen, nicht der ganze DFB ist scheiße. Die U17 spielt morgen das WM-Halbfinale gegen Argentinien. Und ich muss sagen, ich habe erst ab 16 Uhr Uni, ich werde es anschauen. mal wieder einen Grund, ein Deutschland-Trikot anzuziehen. Nee, Spaß, aber muss man sagen, vielleicht liegt dann doch das Glück in der Zukunft.
Definitiv, also das, die haben ja letztes Jahr schon, oder war es letztes Jahr oder 2001, nee, letztes Jahr den EM-Titel geholt.
Ja, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr.
Auf jeden Fall eine sehr erfolgreiche Generation, die daran wächst. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Es ist ja schon auch einfach heftig, dass jetzt die jetzige Generation praktisch die gerade spielt, also die Kimmich, Gnabry, Goretzka-Generation, einfach bisher zumindest so unerfolgreich war. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es die sehr wurmt. Und vielleicht hilft es ja dann auch doch nächstes Jahr. Aber auf jeden Fall sehr positiv. Ich glaube auch, ich werde, denke ich, auch auf jeden Fall mal reinschauen. Weißt du, wo es übertragen wird?
Ich glaube, Sky wollte das im Free-TV zeigen. Das heißt, ich glaube, du kannst das bei Sky online schauen, soweit ich das verstanden habe.
Bevor wir abschließen, bezüglich der deutschen Nationalmannschaft, ein kleiner Fun-Fact, den wisst ihr aber wahrscheinlich. Der letzte Sieg in einer K.O.-Phase bei einem internationalen Turnier der deutschen Nationalmannschaft war der WM-Sieg 2014. Heißt, es gibt genügend Kinder?
Nein, wir waren im Viertelfinale bei der EM.
Sorry, EM habe ich vergessen, tut mir leid, da hast recht. Ja, hast recht.
Aber in der WM hast du recht.
Ja, ganz kurz, WM haben wir seit 2014 kein K.O.-Spiel mehr bestritten.
Ja, eben, das ist nämlich das.
Aber das Coole ist, Italien und Spanien sind genauso scheiße. Italien hat seit 2006 kein K.O.-Spiel mehr in der WM bestritten und Spanien hat seit 2010 kein K.O.-Spiel mehr gewonnen. Die sind beide Male, also einmal Gruppenphase und zweimal Achtelfinale. Ist auch interessant.
Ja, mit dem Unterschied, dass Spanien uns einmal zwischenzeitlich bei einem Freundschaftsspiel oder Nations League-Spiel 7-0 oder sowas abgefertigt hat und Italien halt nicht weniger als Europameister wurde zwischendrin mal.
Ja, aber wir wurden Confed-Cup-Sieger.
Na Gott sei Dank. Ach ja, Freunde der Sonne, ich würde sagen, wir sind schon wieder fast bei einer Stunde. Ich weiß, Noah hat gleich noch wichtige Termine. Deshalb kommen wir zu unserer Abschlusskategorie Spieler der Woche. Hannes, du darfst diese Woche anfangen.
Vielen Dank, Walle. Ja, ich habe ja gesagt, ich vermisse ein bisschen diesen Kampfgeist bei der deutschen Nationalmannschaft. Und wenn es einen Spieler gab, der in meinen sehr jungen Fanjahren diesen Kampfgeist ein bisschen verkörpert hat, war das Michael Ballack. Ich denke, Ballack ist ein Spieler, der hätte in keiner Sekunde seine Mannschaft gegen die Türkei daheim oder gegen Österreich auswärts verlieren lassen. Michael Ballack wäre auch nie in der Vorrunde von der Weltmeisterschaft ausgeschieden, genauso wie viele andere Spieler. Aber Michael Ballack ist mein Spieler der Woche.
Stark, an den hatte ich auch schon gedacht, deshalb übernehme ich hier direkt mal. Ich habe einen Spieler dabei, der Noah bekannt vorkommen sollte, nicht weil sie sich den Vornamen teilen, sondern weil sie auch aus der gleichen Stadt kommen. Hast du schon eine Idee?
Noah Darwig.
Ja, absolut korrekt, 17-jähriger Spieler vom FC Barcelona.
Den habe ich aber schon,
oder? Hast du den schon mal?
Ich meine, dass ich ihn mal mitgebracht habe, aber ich bin mir nicht zu 100% sicher.
Ich muss es auf jeden Fall nochmal erwähnt haben, einfach um Werbung nochmal zu machen für die U17-WM morgen. Das macht richtig Bock, dem zuzuschauen. Das ist schon wirklich echt erstaunlich und es ist schon auch bezeichnend, wenn man mit 17 zu La Marcia wechselt vom SC Freiburg. Also Welttalent aus dem Breisgau ist mein Spieler der Woche, Noah Darwig.
Ja, tut auch ein bisschen weh, weil das war ja auch ein bisschen bitter, dass der uns abhanden gekommen ist, weil der ja dann das war ja so ein Rising Star und dann hat der SC Freiburg dann so ein bisschen mit dem verhandelt und gesagt, ja, wir versuchen dich auch möglichst bald an die Profis ranzuführen, aber nicht gleich. Und dann haben sie irgendwie, glaube ich, vereinbart, dass er in der U23 mittrainieren oder mitspielen darf, das ist ja die dritte Liga dann, aber es hat dann nicht ausgereicht und dann ist er recht schnell für 5 Millionen, glaube ich, in die La Masia gewechselt.
Ey, Noah, super, dass du es gerade ansprichst. Dritte Liga, Freiburg 2. Wie lief es eigentlich am Wochenende?
Boah, ich habe nicht verfolgt.
Was war? Könnte sein, dass sie in Ulm verloren haben. 2-1.
Ah ja, ja, die zweite ist gerade echt, das ist häufig so, dass bei den zweiten Mannschaften, wenn sie ein sehr gutes Jahr haben, dann das Jahr darauf sehr schlecht ist, weil sie dann die sehr guten Spieler, wie zum Beispiel Vincent Vermey, aufhören zu spielen und so anderen Vereinen die zweite Liga wechseln. Das ist ja auch sehr bitter.
Sie kamen den Ulmer Spatzen gerade recht, waren wichtige 3 Punkte. Noah, dein Spieler der Woche, wir sind vom Thema abgekommen.
Entschuldigung. Ja, genau, Entschuldigung. Ich habe mitgebracht, ich habe letztens wieder den Namen gehört. Wir haben ja jetzt die Arbeiter gehabt, wir haben einen jungen Spieler gehabt, ich habe den Style mitgebracht und zwar Hector Bellerin, auch Spielerlegende und FC Arsenal-Legende, ihr kennt ihn sicherlich auch.
Ja, Hector Bellerin. Ist ein bekannter Name, ja.
Ja, klar, wohl, aber
auch gehört auch auf jeden Fall in die Kategorie Fußballer, die den Swag aufdrehen, und deswegen ist er bei mir dabei.
Ja, aber an der Stelle entschuldige ich mich bei allen Arsenal-Fans, dass Hector Bellerin eine Arsenal-Legende ist. Der ist so Legende wie Koscielny. Also da ist noch ziemlich viel Luft nach oben.
Du kannst ja, okay, Legende ist jetzt vielleicht zu groß gefasst, aber trotzdem 183 Spiele sind nicht schlecht.
Ja. Vielleicht ist ja mittlerweile auch Kai Havertz eine Arsenal-Legende, der sie am Wochenende zum Sieg geschossen hat, Hannes.
Junge, hast du das Tor gesehen? War nicht so schlecht, fand ich.
Junge, Kai Havertz hat keine Berechtigung, für irgendeine Mannschaft aufzulaufen.
Wunderbar, freut euch nächste Woche auf das Battle Havertz oder Kimmich. Wer hat weniger einen Spielerpass verdient im Profifußball? Hannes und ich werden uns ein paar Argumente überlegen. Jungs, ich sage danke, danke, danke. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Meine Laune hat sich mit Dauer der Folge deutlich verbessert. Ich hatte keinen guten Tag. Ihr habt meine Laune wirklich deutlich angehoben. Ich finde es fast schade, dass wir jetzt auflegen müssen, aber so ist das nun mal. Eine Stunde Dreierkette VWH pro Woche, das muss auch reichen. Und ich muss nochmal sagen, großes Lob an euch zwei, habt ihr richtig gut gemacht letzte Woche. Wir hatten jetzt auch alle Zweierkonstellationen mal vertreten hier. Wie ihr wisst, wir versuchen immer zu dritt zusammenzukommen, aber es klappt halt nicht immer. Und ich glaube, solange die zwei Jungs auch zu zweit so glänzen können, ist das dann nicht so schlimm, wenn mal einer fehlt. Deshalb sage ich vielen Dank und ich würde sagen, wir sehen und hören uns alle nächste Woche wieder.
Ja, vielen Dank euch.
Ja, ich wünsche euch einen guten Start in die Woche, Jungs. Von mir auch vielen, vielen Dank.
Passt auf euch
auf. Tschüss, ciao. Ciao, ciao.